Am Mikrofon für Sie bis Mitternacht, Daniel Heinrich. Morgen steht sie an, die Entscheidung des Klimakabinetts. Die Spitzen der Koalition sind allerdings schon heute Abend in Berlin zusammengekommen, um über das Paket zu beraten. Wie ist der Stand? Welche Fragen sind strittig? Wo gibt es Konsens? Gleich mehr von unserer Korrespondentin. Künftig können die Kosten für Trisomietests von Krankenkassen getragen werden. Das hat der gemeinsame Bundesausschuss für das Gesundheitswesen entschieden. Für und wider dieses sensiblen Themas gleich auch Thema im Interview. Knapp drei Wochen nach der Landtagswahl in Brandenburg streben SPD, CDU und Grüne eine sogenannte Kenia-Koalition an. Auch die Einzelheiten dieser Entscheidung in dieser Sendung, an deren Ende, wie immer um kurz vor Mitternacht, die Presseschau steht. Thema dort unter anderem auch der Beschluss zu den Trisomietests. Zunächst aber nach Berlin. Die Entscheidungen im Klimakabinett unter Vorsitz von Kanzlerin Angela Merkel werden morgen Vormittag erwartet. Es sind nicht mehr ganz so viele Stunden bis morgen Vormittag. Die Spitzen der schwarz-roten Koalition sind heute Abend in Berlin zusammengekommen. Alles beobachtet von unserer Korrespondentin Katharina Hamberger. Frau Hamberger, der bayerische Ministerpräsident Markus Söder ist natürlich auch dabei, hatte im Vorfeld von einer zu erwartenden langen Nacht gesprochen. Wie lange wird die Nacht?
Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage, aber es ist wirklich davon auszugehen, dass es eine sehr lange Nacht und die, wie Sie gerade gesagt haben, wenigen Stunden bis zum Vormittag sehr gut wahrscheinlich noch ausgenutzt werden. Also ein paar Stunden Schlaf vielleicht, aber der Großteil der Nacht wird wohl noch verhandelt werden. Es geht eben darum, jetzt schon die großen Leitlinien dann für das Klimakabinett festzuzurren und die Koalition, die muss sich einigen. Alexander Dobrindt zum Beispiel, der CSU-Landesgruppenchef, hat im Vorfeld von einem Lackmustest für die große Koalition gesprochen. Also, dass wirklich auch das Ansehen dieser Koalition davon abhängt. Und dann möchte Angela Merkel natürlich auch zum UN-Klimagipfel fliegen nach New York und da auch nicht mit leeren Händen ankommen. Also es geht für diese große Koalition wirklich um etwas, das ist der große Wurf wird.
Viel Kaffee also wahrscheinlich in Berlin. Ist denn schon etwas nach außen gedrungen?
Tatsächlich ist noch nicht so viel nach außen gedrungen, eher immer wieder Einzelnes. Heute Nachmittag ist heute Vormittag sogar schon ein Papier hier herumgegeistert in Berlin, das als ein erster Entwurf gilt, 138 Seiten hat. Da stehen viele Einzelmaßnahmen drin, von Elektroautos fördern über günstigeres Bahnfahren, Verbot von Ölheizungen ab 2030. Das ist da mit drin, da muss man gucken, was davon überbleibt. Die SPD will einen, offenbar so heißt es, einen jährlichen Überprüfungsmechanismus. Und was man auch schon weiß, ist, dass das, was heute Nacht und morgen Vormittag verhandelt wird, nicht sofort in ein sehr dickes Papierpaket gebracht wird oder gegossen wird, sondern dass man erst einmal eine Art politische Vereinbarung wahrscheinlich haben wird. Ein kurzes Papier, was man dann in den nächsten Wochen nochmal in ein langes Papier ausarbeiten will.
Ist abzusehen, wo es haken könnte.
Ja, tatsächlich, da gibt es mehrere große Punkte, wo es hakt. Eine große Frage ist, welche Art der CO2-Bepreisung will die Bundesregierung? Will sie eine Steuer oder will sie eben den Zertifikatehandel ausweiten? Das ist die große Frage, die man zu klären hat. Die Union eher Zertifikatehandel, die SPD eher Steuer. Dann die Frage, wie will man die Bürger denn gleichzeitig entlasten? Es geht auch eben darum, wie man den Klimawandel sozial gerecht gestalten will. Die Union hat zum Beispiel vorgeschlagen, dass sollten die Treibstoffpreise steigen, dass man dann die Pendlerpauschale auch erhöht. Dann eben auch die Frage, wo will man Verbote, wo Anreize? Das muss man klären. Und der große Knackpunkt ist auch die Finanzierung. Also wo soll das Geld herkommen, wenn man gleichzeitig die schwarze Null halten will und auch nicht noch eben weiter Schulden machen will und auch die Schuldenbremse einhalten will? Das muss auch noch geklärt werden. Und das ist tatsächlich kein einfacher Punkt.
Ganz kurz noch zum Schluss, Frau Hamberger, wie findet die Opposition das Ganze?
Bislang ist die Opposition eher verhalten. Die Grünen, Anton Hofreiter, der Fraktionsvorsitzende, sagt, er sieht im Moment nicht, dass da grundlegende strukturelle Veränderungen angegangen werden. Die FDP warnt vor überhastetem Klimaschutz, eben Angst, das könnte der Wirtschaft schaden. Insgesamt will die Große Koalition aber mit der Opposition dann doch übereinkommen. Es wurde ja schon mehrfach angekündigt, ein parteiübergreifender Klimakonsens. Da wird dann spannend, wie man dann ab morgen da gemeinsam einen Weg gehen will.
Die Spitzen der schwarz-roten Koalition sind in Berlin zusammengekommen. Morgen will das Klimakabinett der Bundesregierung eine Strategie für mehr Klimaschutz vorlegen. Aus Berlin die Einzelheiten von Katharina Hamberger. Die Diskussionen hatten sich über Jahre hingezogen. Nun gibt es Klarheit. Die Krankenkassen sollen die Kosten von Genuntersuchungen bei Trisomietests ungeborener Kinder übernehmen können. Das hat der gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Krankenkassen und Kliniken als oberstes Entscheidungsgremium heute beschlossen. Dezidiert solle dies aber nicht auf breiter Front geschehen. Für viele werdende Mütter ist es eine Hilfe, aber auch eine schwierige ethische Frage. Für die Väter natürlich auch. Johannes Kuhn berichtet.
Der gemeinsame Bundesausschuss aus Ärzten, Kassen und Kliniken sieht die Lösung als Mittelweg. Zwar sollen Krankenkassen künftig laut GBA-Beschluss vorgeburtliche Bluttests auf Trisomien übernehmen, allerdings nur in begründeten Einzelfällen und nach ärztlicher Beratung. Dass eine Frau über 35 ist und damit in die Kategorie der sogenannten Risikoschwangerschaften fällt, genügt demnach als Kriterium alleine nicht. Vielmehr spielen zum Beispiel auch Faktoren wie Trisomiefälle in der Familie eine Rolle. Das Echo ist unterschiedlich. Die Medizinerin Claudia Wiesemann, stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, sagt dem ZDF:
Prinzipiell ist es zunächst einmal richtig, denn mit diesem nicht-invasiven Test kann man eine andere Untersuchung, nämlich die Fruchtwasseruntersuchung, in einigen Fällen ersetzen. Und die Fruchtwasseruntersuchung, die ist nun mit einem gewissen Risiko behaftet. Übrigens ein Risiko für das Kind, also mit einem Abortrisiko.
Der Bluttest wird bereits seit 7 Jahren für Selbstzahler angeboten. Der Preis ist inzwischen auf 130 bis 300 Euro gesunken. Die ehemalige Gesundheitsministerin Ulla Schmidt begrüßt, dass der GBA die Methode nur unter Vorbedingungen zur Kassenleistung erklärt hat. Die SPD-Politikerin warnte allerdings im Deutschlandfunk vor unbeabsichtigten Signalen.
Vermittelt ein solcher Test, dass ein Leben mit Behinderung vermeidbar wäre? Vermitteln solche Verfahren, dass im Grunde genommen, wenn ich das ausschließe, ich ein gesundes Kind zur Welt bringe? Das ist alles nicht der Fall.
Auch der GBA-Vorsitzende Josef Hecken hatte in der Vergangenheit Befürchtungen geäußert, die Übernahme könne zum Druck auf Eltern führen, unbedingt einen Trisomietest durchzuführen. Der Beschluss mache aber klar, dass es sich nicht um ein klassisches Screening handle. Zentralkomitee der deutschen Katholiken, Behindertenverbände und Betroffene fürchten dennoch eine Art vorgeburtliche Qualitätskontrolle, gerade angesichts wachsender pränataler Diagnosemöglichkeiten. Sebastian Urbanski, Vorstandsmitglied der Bundesvereinigung Lebenshilfe, hat selbst das Down-Syndrom. Er formulierte am Morgen im SWR seine Sorge so:
Also da ist schon die große Gefahr dabei, weil eben die Menschen dann aussortiert werden. Und das ist eben ein Riesenfehler, weil dann eben Gefahr besteht, dass am Ende keine Menschen mit Behinderung mehr auf der Welt sind.
Ob der Trisomie-Bluttest dazu führt, dass mehr Fötchen mit Down-Syndrom abgetrieben werden, lässt sich derzeit nicht seriös beantworten. Bereits heute entscheidet sich die deutliche Mehrheit der Eltern für einen Schwangerschaftsabbruch, wenn Trisomie diagnostiziert wird. Für Medizinethikerin Wiesemann ist dies auch eine Frage der gesellschaftlichen Voraussetzungen.
Wir sehen auch aus Untersuchungen in Deutschland, dass mittlerweile etwa ein Drittel der Frauen, die erfahren, dass sie ein Kind mit Down-Syndrom haben, dass ein Drittel dieser Frauen sich gegen einen Schwangerschaftsabbruch entscheidet. Ich persönlich glaube, wenn die Stimmung unserer Gesellschaft noch stärker sich wandelt zugunsten einer echten Inklusion, eines Lebens mit Menschen mit Behinderung, einer Erleichterung der Familien und ihrer Lebenssituation, dann wird dieser Prozentsatz noch weiter steigen.
Der GBA lässt in seiner Entscheidung auch noch Raum für eine politische Korrektur. So muss das Gesundheitsministerium noch zustimmen. Die erforderliche Versicherteninformation soll erst Ende 2020 beschlossen werden. Damit hätte der Bundestag, der im April über den Bluttest debattierte, noch 12 Monate Zeit für eine gesetzliche Grundsatzregelung.
Johannes Kuhn berichtete aus Berlin. Schwangere Frauen sollen Bluttests auf ein Down-Syndrom oder andere Trisomien künftig unter engen Voraussetzungen von der Krankenkasse bezahlt bekommen. Das hat der gemeinsame Bundesausschuss GBA beschlossen. Christine Aschenberg-Dugnus, gesundheitspolitische Sprecherin der FDP, ist am Telefon. Guten Abend.
Guten Abend, ich grüße Sie.
Ist das eine gute Entscheidung?
Es ist eine hervorragende Entscheidung. Es ist richtig, dass Bluttests bei Risikoschwangerschaften künftig von der gesetzlichen Krankenkasse bezahlt werden. Denn vorher war es ja auch schon so, dass die riskantere Fruchtwasseruntersuchung bezahlt wurde bei entsprechender Indikation. Und es kann ja nicht sein, dass es vom Geldbeutel der Frau abhängt, ob sie nun die risikoärmere sich leisten kann oder nicht. Deswegen begrüße ich den Beschluss des GBAs außerordentlich.
Ich habe bei der Vorbereitung auf das Interview jetzt häufig gelesen, von Kritikern kommt, es bestünde die potenzielle Gefahr, dass man werdende Eltern unter Druck setzt, diesen Test zu machen. Sehen Sie das auch so?
Also wir müssen natürlich aufpassen, dass jede Frau diskriminierungsfrei entscheiden kann, ob sie diesen Test macht oder nicht macht und vor allen Dingen, wie sie mit dem Ergebnis auch umgeht. Deswegen ist es für uns auch ganz wichtig, dass sie vorher beraten wird und dass man sie darauf aufmerksam macht, wie sie dann später, welche Möglichkeiten sie hat. Und vor allen Dingen, was für mich auch ganz wichtig ist, dass man eben auch davon spricht, wie erfüllend ein Leben mit einem Kind mit Down-Syndrom sein kann. Es gibt ja viele Eltern, die davon berichten. Und da muss ich Ihnen sagen, wünschte ich mir auch mehr in der Gesellschaft Akzeptanz, dass auch mal darüber gesprochen wird, wie schön es ist, ein Kind mit Down-Syndrom zu haben. Und wenn wir das gesellschaftlich voranbringen könnten, dann könnte die Frau, die Schwangere, die eine Risikoschwangerschaft hat, wirklich diskriminierungsfrei entscheiden, wie sie damit umgeht.
Aber die Realität ist ja immer noch, dass die Mehrheit der Frauen, die so eine Entscheidung mitgeteilt bekommt, sich für einen Schwangerschaftsabbruch entscheidet. Das heißt, da ist ja noch ein langer Weg zu gehen.
Das stimmt, das ist ein langer Weg zu gehen, aber ich halte auch viel vom Selbstbestimmungsrecht der Frau. Ich kann Hilfen anbieten, wie man Hilfe erhält, wenn man ein Kind mit Down-Syndrom zur Welt bekommt. Da muss ich halt mehr arbeiten, mehr Hilfestellung leisten. Aber die eigentliche Entscheidung, wie ich dann mit dem Ergebnis umgehe, kann weder Politik entscheiden noch Gesellschaft. Das muss jede Frau für sich selbst ausmachen.
Und natürlich auch der Vater an der Stelle.
Und natürlich auch der Vater, selbstverständlich.
Lassen Sie uns mal auf die Aussagen der Kritiker gucken. Allen voran das Zentralkomitee der deutschen Katholiken, Behindertenverbände haben auch protestiert. Die sprechen von vorgeburtlicher Qualitätskontrolle. Widerspricht das nicht dem, was Sie gerade gesagt haben?
Nein, das sehe ich nicht so, weil, wie gesagt, die riskantere Fruchtwasseruntersuchung wird ja bereits auch von der gesetzlichen Krankenkasse bezahlt. Und ich kann doch nicht, ich sag mal, gesellschaftliche Akzeptanz für Menschen mit Behinderungen, die schaffe ich ja nicht, indem ich eine Diagnose erschwere oder die Frauen zwinge, eine risikoreiche Untersuchung zu machen. Das ist nicht der Weg, sondern der Weg, um gesellschaftliche Akzeptanz, für die ich sehr bin, für Menschen mit Behinderungen zu schaffen, ist ein anderer. Nicht, indem ich es schwer mache, so einen Test zu machen.
Ist das salopp formuliert nicht ein bisschen realitätsfern?
Och, das glaube ich nicht. Wie gesagt, es gibt schon Filme, wo junge Schauspieler mit Down-Syndrom mitspielen. Ich denke mal, wir müssen einfach gesellschaftlich da ein Klima schaffen, in dem wir die Eltern, die sich für ein Kind entscheiden mit Down-Syndrom, dass wir sagen, Mensch, finde ich ja toll, dass ihr sowas gemacht habt. Ja, diese gesellschaftliche Akzeptanz müssen wir alle, nicht nur die Politik, sondern jeder Einzelne von uns auf den Weg bringen. Und dann wird sich auch dieses Ganze drehen.
Dass es durchaus Zweifel gibt, das hat man auch gesehen an den Äußerungen von Josef Hecken zum Beispiel, dem Chef des GBA, auch Ulla Schmidt, SPD, die ehemalige Gesundheitsministerin. Sie hat in unserem Programm gesagt, der Bundestag müsse nun zügig über gesetzliche Grundlagen debattieren und verhindern somit, dass dies zu einer, Zitat, Aussonderung von Menschen mit Down-Syndrom führt. Haben Sie dafür Verständnis?
Dafür habe ich sehr viel Verständnis und das ist ja auch eine ethische Frage. Und es geht ja nicht um das Down-Syndrom, es gibt ja viele andere genetische Erkrankungen auch, Trisomie 18 und so weiter. Und ich kann Eltern verstehen, die sagen, ich möchte wissen, ob mein Kind Trisomie 21 oder 18 hat. Zum Beispiel bei Trisomie 18 haben sie eine sehr geringe Lebenserwartung und da muss man sich schon damit beschäftigen. Und oftmals ist es ja auch so, dass wenn man weiß, dass das Kind ein Down-Syndrom hat, dass ich mich ganz anders schon während der Schwangerschaft darauf einstellen kann. Und ich sag mal, eine Mutter, die vielleicht jetzt schon älter ist und sich dringend ein Kind wünscht, die wird sich natürlich dann eher noch für ein Kind entscheiden und sagen, ich möchte auch ein Kind haben mit Down-Syndrom, als wenn ich gar kein Kind habe. Und das müssen wir einfach voranbringen, diese Entscheidung. Und dafür ist ja auch die Beratung da. Und die Beratung muss neutral passieren, neutral geschehen und kann natürlich auch Hinweise geben, wie man Hilfestellung als Eltern bekommt, wenn man ein Kind mit Down-Syndrom zur Welt bringt und durchs Leben bringt.
Von Kritikern ist es auch häufig, das ist zugespitzt, zugegebenermaßen aber vorgebracht worden, dass das in eine Richtung laufen würde, wenn man alles testet, was man testen kann, dann prüft man ja sozusagen das ungeborene Kind auf Dinge ab, die man nicht haben möchte. Und was macht man dann? Sind dann nicht Abtreibungen, wiederum zugespitzt, die logische Konsequenz?
Ach, das sehe ich nicht so. Also ich habe ja selber eine Tochter geboren und ich sag mal, es wird immer so gesagt, naja, das wird dann abgetrieben und das wird schnell abgetrieben. Also das ist ja für eine Frau auch nicht einfach, diese Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, da wird immer so lax hinübergegangen. Und ich glaube, eine Frau macht sich da schon sehr viele Gedanken. Und ich bin auch dafür, dass wir genau hinschauen. Also ich sag mal jetzt ein Test auf, ist mein Kind blond und blauäugig, möchte ich auch nicht haben. Aber es gibt auch ein Recht der Eltern, festzustellen, an welchen Erkrankungen das Kind möglicherweise erkrankt ist. Oder Down-Syndrom ist ja keine Erkrankung in dem Sinne. Ob es eine genetische Fehlbildung hat. Sie können das Recht der Eltern auf Wissen oder auf Nichtwissen nicht politisch regeln, bin ich der Meinung. Und wenn Eltern etwas machen wollen, was hier nicht erlaubt ist, dann fahren sie ins Ausland. Dann fahren sie nach Amerika. Ich habe mit vielen Müttern gesprochen im Vorfeld dieser ganzen Diskussion um diese Bluttests. Und die haben mir gesagt, als es bei uns noch risikolos nicht möglich war, bin ich in die USA gefahren und habe es dort machen lassen. Also das können wir auch nicht verhindern. Insofern, ich bin immer für gesellschaftliche Debatten. Ja, ich möchte nicht, dass wir irgendwann keine Kinder mehr mit Down-Syndrom haben. Und da sind wir alle für verantwortlich. Da müssen wir Hilfestellungen leisten, es muss Schulen geben. Und wie gesagt, ich wünsche mir auch in den Medien, in der Presse, in Funk und Fernsehen einfach mal positive Darstellungen von Familien, die Kinder mit Down-Syndrom haben und ja, wie glücklich die auch sind.
Christine Aschenberg-Dugnus, gesundheitspolitische Sprecherin der FDP. Vielen Dank.
Gerne doch.
Bundesinnenminister Horst Seehofer von der CSU ist sauer. Jedes Mal, wenn Bootsflüchtlinge vor Italien oder Malta warten, verhandeln die EU-Staaten über die Aufnahme. Dabei liege das wirkliche Problem ganz woanders, warnt der Innenminister und stellt Vorschläge für eine Reform des europäischen Asylsystems in Aussicht. Kritik an seinem Angebot zur Aufnahme geretteter Bootsflüchtlinge hat er indes zurückgewiesen. Es sei unglaublich, so Seehofer, dass man sich als Innenminister für die Rettung von Menschen vor dem Ertrinken rechtfertigt. Müsse. Die Einzelheiten im Bericht von Stefan Dietjen.
Das ist eine neue Rolle für Horst Seehofer. Der CSU-Politiker, der einst die Herrschaft des Unrechts an den deutschen Grenzen ausrief, der der Kanzlerin nach der Aufnahme von aus Ungarn kommenden Flüchtlingen einen schweren Fehler vorgeworfen und die Koalition danach an den Rande des Bruchs geführt hatte, derselbe Horst Seehofer fühlt sich heute veranlasst, sich gegen Kritik aus den eigenen Reihen zu verteidigen, weil er einige hundert aus Seenot gerettete Flüchtlinge und Migranten in Deutschland aufnimmt.
Ich weise die Kritik an diesem Verfahren aufs Schärfste zurück. Es ist unglaublich, dass man sich als Bundesinnenminister für die Rettung von Menschen vor dem Ertrinken rechtfertigen muss.
Manch einer und vielleicht auch ein Nee im Kanzleramt, nur ein paar Schritte entfernt auf der anderen Seite der Spree, mag sich an den Satz erinnert fühlen, mit dem Angela Merkel 2015 erklärte, was sie damals als humanitäre Ausnahmesituation beschrieb.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir jetzt anfangen, uns noch entschuldigen zu müssen dafür, dass wir in Notsituationen ein freundliches Gesicht zeigen, dann ist das nicht mein Land.
Fast auf den Tag genau vor 4 Jahren war das am 15. September 2015. Der längst historische Hintergrund freilich war anders. Es ging nicht wie heute um Hunderte, sondern um Tausende, bald Zehn- und Hunderttausende. Und doch ähneln sich die Argumente. Falsche Signale würden durch gut gemeinte Gesten gesetzt, hieß es damals wie heute aus der CSU und von Teilen der CDU. Es gehe um Identitäten, um das, was man ist und sein will, als Politiker und Parteien, die das C im Namen tragen, sagten und sagen die anderen. Heute ist es Horst Seehofer, der sich darauf beruft.
Ich bin Mitglied einer christlichen Partei und war Vorsitzender einer christlichen Partei.
Die Sorge seiner Parteifreunde, die ihm vorwerfen, mit seiner Aufnahmegarantie für aus Seenot gerettete falsche Fluchtanreize zu setzen, will Seehofer nicht gelten lassen. Immer wieder verweist er auf die Zahlen, um die es heute gehe. 225 aus dem Mittelmeer Gerettete seien in den vergangenen 15 Monaten nach Deutschland geholt worden. In 340 weiteren Fällen habe man die Aufnahme zugesagt. Das entspricht in etwa der Quote von 25% aller seit Juni 2015 aus Seenot Geretteten, die Deutschland auch in Zukunft aufnehmen wolle. In jedem Einzelfall würden Verfahren zur Identitätsfeststellung und Sicherheitsüberprüfung vorangehen, versichert der Innenminister, es gehe um Humanität und Legalität. Am Wochenende will Seehofer in Malta mit den Innenministern der Mittelmeeranrainer Italien, Frankreich und Malta sowie der finnischen Ratspräsidentschaft konkrete Vereinbarungen zur Seenotrettung vorbereiten, die dann im Europäischen Rat besiegelt werden sollen. Das Ziel sei es nach wie vor, zu einer Vereinbarung aller 27 EU-Mitglieder zur Aufnahme von Geretteten zu kommen. Würden sich alle daran beteiligen, käme Deutschland auf einen Anteil von 22%, also nur geringfügig unter dem Viertel, zu dem sich die Bundesregierung jetzt verpflichtet hat. Mit Blick auf die Zahlen, meint Innenminister Seehofer, sei das Problem ohnehin nicht die Seenotrettung.
Wir hatten gestern auf den griechischen Inseln an einem Tag, Dienstag, 791 Migranten. Neu, an einem Tag, 791. Und jetzt muss ich noch mal erwähnen, was das deutsche Herz beschäftigt. 225 Personen in 15 Monaten. Die 761 geben Anlass, dass man sich kümmert.
Die Zunahme von Flucht und Migration aus der Türkei nach Griechenland sei die große Herausforderung, um die man sich kümmern müsse. Er werde deshalb Anfang Oktober in beide Länder reisen, um dort zu Steuerung und Ordnung beizutragen.
Stefan Detjen berichtete aus Berlin. Anfang September hatte die Wahl stattgefunden. Nun wird es bei den Sondierungsgesprächen in Brandenburg konkreter. SPD, CDU und Grüne gehen in Brandenburg Koalitionsverhandlungen für eine sogenannte Kenia-Koalition ein. Das haben Ministerpräsident Dietmar Woidke, SPD, der kommissarische CDU-Landeschef Michael Stübgen und Grünen-Fraktionschefin Ursula Nonnenmacher in Potsdam angekündigt. Vanja Budde berichtet.
Die Wahl sei ihm nicht leicht gefallen, betonte Ministerpräsident und SPD-Chef Dietmar Woidke. Zwar sei Mehrheitsarithmetik in einer Regierung nicht ausschlaggebend.
Aber in dem besonderen Fall, dass es nur eine Stimme Mehrheit gibt und bei den Herausforderungen, vor denen wir stehen, spielt das natürlich mit in den Abwägungen auch eine Rolle.
Das nun angestrebte bundesweit erste Kenia-Bündnis unter SPD-Führung hätte dagegen satte 6 Stimmen Mehrheit im Landtag. Und Woidke kommt es an erster Stelle auf eine stabile und sichere Regierung an. Der Schock des Wahlabends sitzt noch tief, als die SPD mit gut 26% nur knapp vor der AfD lag, die auf 23,5% kam. Das Wichtigste sei ihm darum, sagte Woidke.
Dass wir es wirklich schaffen, nicht nur Politik von oben herab zu machen, sondern mit den Menschen.
Also Klimaschutz ja, aber mit sozialem Ausgleich. Kohleausstieg gegen alternative Jobs in der Lausitz. Mehr Transparenz, mehr Dialog mit den Bürgern, um die Politikverdrossenheit und den großen Frust im Land abzubauen. Zusammenhalt, Nachhaltigkeit, Sicherheit steht über dem gemeinsamen Sondierungsergebnis. Es ist ein Kompromiss für alle Beteiligten. So mussten die Grünen einer Taskforce zustimmen, die kriminelle Ausländer schneller abschieben soll und hunderten neuen Stellen für die Polizei. Dafür konnten sie ihr wichtigstes Ziel durchsetzen, sagte Fraktionschefin Ursula Nonnemacher.
Für uns ist es natürlich wirklich von immenser Bedeutung gewesen, dass wir in diesem Sondierungspapier mit SPD und CDU unsere gemeinsame Auffassung festgehalten haben, dass es in Brandenburg keine neuen Tagebaue geben wird. Das war unsere rote Linie und wir sind uns darüber einig, dass diese rote Linie für uns Bündnis 90 Die Grünen auch in Koalitionsverhandlungen selbstverständlich gilt.
Einen Kohleausstieg deutlich vor 2038 hatten die Grünen nicht mehr gefordert. Sie hätten lieber mit SPD und Linken Koalitionsverhandlungen aufgenommen, konnten sich mit ihrem Stimmenanteil von knapp 11% aber gegen die stärkere SPD nicht durchsetzen.
Wir sind aber auch der Meinung, dass wir in der anderen Konstellation sehr, sehr gute Sondierungsergebnisse erzielt haben. Und wir gehen auch mit positiver Stimmung auch in dieses neue Bündnis.
Dem muss die Basis noch bei einem kleinen Parteitag zustimmen. Nonnemacher gab sich zuversichtlich, dass sie grünes Licht für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit SPD und CDU bekommen wird. Letztere ist nach 10 Jahren in der Opposition sehr erpicht, wieder an der Regierung beteiligt zu sein. Der neue kommissarische CDU-Chef Michael Stübgen war sichtlich erleichtert und erfreut, als er betonte, die CDU habe keine Kröte schlucken müssen. Das erste rot-schwarz-grüne Bündnis wolle Brandenburg gemeinsam gestalten.
Ich kann jeden Satz dieses Sondierungspapiers unterschreiben. Ich hätte aber nicht jeden Satz selber so geschrieben.
Tatsächlich enthält das Sondierungspapier ausgewogen Anteile der Wahlprogramme aller 3 Parteien. Nun könnte es schnell gehen mit einer neuen Landesregierung in Potsdam. Falls der Parteitag der Grünen am Samstag zustimmt, sollen die Koalitionsverhandlungen bereits am nächsten Montag beginnen.
Für ein Kenia-Bündnis in Brandenburg. Unsere Landeskorrespondentin Vanja Budde berichtete aus Potsdam. Es ist 23.34 Uhr gerade geworden. Sie hören den Deutschlandfunk, die Sendung Das war der Tag. Wir machen weiter mit unseren Kurzberichten. Nach dem Mord an CDU-Politiker Walter Lübcke hat die Bundesstaatsanwaltschaft die Ermittlungen zu einem weiteren, womöglich rechtsextremen Tötungsdelikt übernommen. Holger Schmidt.
Der Generalbundesanwalt ermittelt nun auch wegen eines Mordversuchs an einem irakischen Asylbewerber im Jahr 2016 gegen den mutmaßlichen Mörder des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Nach SWR-Informationen hat die Bundesanwaltschaft ein entsprechendes Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Kassel an sich gezogen, nachdem sich dort die Hinweise verdichtet hatten, dass es sich bei dem Täter um den Rechtsextremisten Stefan E. handeln könnte. Aus Ermittlungskreisen heißt es, die weitere Übernahme sei naheliegend, weil auch im Fall des Mordversuchs an dem Asylbewerber, wie schon im Fall Lübcke, ein fremdenfeindliches Motiv zu vermuten sei und der Fall zusammengenommen mit der Ermordung des Regierungspräsidenten eine besondere Bedeutung habe. Die nun übernommene Tat ereignete sich 2016 im nordhessischen Lohfelden, einer kleinen Gemeinde im Landkreis Kassel. Ein irakischer Asylbewerber war von hinten mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Zunächst ermittelte die Staatsanwaltschaft Kassel gegen Unbekannt. Im Laufe der vergangenen Woche verdichtete sich aber der Tatverdacht gegen Stefan E., sodass er auch formal zum Beschuldigten wurde.
Ausdrücke wie beispielsweise Geisteskranke können laut Landgericht Berlin zulässige Meinungsäußerungen sein. Die Grünen-Abgeordnete Künast muss diese und andere weitaus herbere Beschimpfungen auf Facebook hinnehmen. Politiker aller Parteien sind empört. David Zajuns.
Die FDP-Bundestagsabgeordnete Strack-Zimmermann schrieb auf Twitter: Unfassbar, jetzt müssen wir zusammenrücken. Die Sprache der Radikalen fasst Fuß und die Gerichte lassen es laufen. Anke Domscheit-Berg von der Linkspartei kommentierte: Das Urteil sei ein Freibrief, politisch aktive Frauen aufs Widerlichste zu beleidigen, um sie mundtot zu machen. So werde Meinungsfreiheit eingeschränkt. Jan-Marco Lutschak, Rechtspolitiker in der CDU, nannte das Urteil absolut daneben. Der Pressesprecher der AfD-Bundestagsfraktion Christian Lüth twitterte: Niemand sollte in Deutschland so beschimpft werden dürfen. Lüth stellte die Frage: Was ist los mit unseren Gerichten? Die Bundessprecherin der Grünen Jugend Ricarda Lang nannte das Urteil einen schlechten Witz und ein fatales Signal für alle Frauen, die im Netz bedroht und beleidigt werden. Das Berliner Landgericht hatte mehrere Beleidigungen gegen Künast als zulässige Meinungsäußerungen erklärt. Die Bezeichnung, Zitat, Drecksfotze bewege sich haarscharf an der Grenze des noch Hinnehmbaren. Eine Beleidigung liege aber nicht vor, so das Gericht in seinem Urteil. Künast kündigte an, sie wolle gegen die Entscheidung vorgehen.
Blick auf internationale Politik. Seit dem Angriff auf saudische Ölraffinerien brodelt es auf internationaler Bühne. Die Vereinigten Staaten wollen den Iran für die Angriffe auf Saudi-Arabien bestrafen. Teheran hingegen warnt vor einem umfassenden Krieg. Karin Senz.
Der iranische Außenminister Muhammad Javad Zarif twittert gerne. Diesmal gab er allerdings dem US-Fernsehsender CNN ein Interview. Darin machte er zwar klar, sein Land wolle keinen Krieg oder eine militärische Konfrontation. Das wäre schrecklich, sagte er, und würde viele Opfer bringen. Der Iran wolle Sicherheit und Stabilität in der Region und ein Ende aller Kriege. Aber sein Land würde sich, ohne mit der Wimper zu zucken, verteidigen, wenn es angegriffen werde. Zarif wies noch einmal die Vorwürfe zurück, dass Teheran hinter den Angriffen auf Ölanlagen in Saudi-Arabien am vergangenen Wochenende steckt. Er selbst wisse zwar auch nicht sicher, dass es die jemenitischen Houthi-Rebellen gewesen sind, aber die hätten Beweise vorgelegt, nachdem sie dazu in der Lage seien. Saudi-Arabien hatte gestern Teile von Drohnen und Marschflugkörpern präsentiert, die aus iranischer Produktion stammen sollen. Allerdings nannte Riad keinen konkreten Ort, von dem aus sie ihrer Meinung nach abgeschossen bzw. gestartet sein sollen. Zarif und auch der iranische Präsident Hassan Rouhani werden eigentlich in den nächsten Tagen in New York zur UN-Vollversammlung erwartet. Beide haben aber nach ihren Angaben noch kein Visum für die USA bekommen. UN-Generalsekretär Antonio Guterres erklärte, man arbeite daran, das Problem zu lösen. US-Präsident Donald Trump sagte, wenn es nach ihm gehe, würde er sie kommen lassen.
Tunesiens Ex-Präsident Ben Ali ist im saudischen Exil gestorben. Er war der erste Herrscher, der im Zuge der arabischen Aufstände 2011 gestürzt wurde. Der sogenannte arabische Frühling hatte auch in Tunesien begonnen. 23 Jahre lang war er an der Macht. Jens Borchers.
83 Jahre wurde Zine El Abidin Ben Ali alt. Er wird als der Herrscher in die Geschichte eingehen, der als erster während der arabischen Rebellion 2011 gestürzt wurde. Ben Ali war nach Massenprotesten gegen sein Regime aus Tunesien geflohen und lebte im Exil in Saudi-Arabien. In sein Heimatland hatte er zu Lebzeiten nicht mehr zurückkehren können. In verschiedenen Gerichtsverfahren war er dort in Abwesenheit verurteilt worden. Einerseits zu einer lebenslangen Haftstrafe, weil er 2011 während der tunesischen Revolution Sicherheitskräfte zum Mord an Demonstranten angestiftet hatte. Andererseits wegen persönlicher Bereicherung, die einen erheblichen Anteil des tunesischen Bruttoinlandsproduktes ausmachte. Die Nachricht vom Tode Ben Alis erreicht Tunesien in unruhigen Zeiten. Die Wahlkämpfe für Präsidentschafts- und Parlamentswahlen sind dort im Gange. Das Land kämpft nach wie vor mit großen wirtschaftlichen Problemen und weit verbreiteter Korruption.
Die Staatsanwaltschaft München ermittelt gegen 17 Airbus-Mitarbeiter, weil sie vertrauliche Papiere der Bundeswehr besaßen. Sabine Müller.
Dokumentenmissbrauch, so stuft das Verteidigungsministerium den Airbus-Fall aktuell ein. Dennoch wisse man gar nicht, um welche Dokumente es sich handle und ob die vertraulich oder geheim seien, sagte ein Sprecher gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio. Die internen Untersuchungen laufen, außerdem steht das Verteidigungsministerium in Kontakt mit Airbus und der Staatsanwaltschaft München. Mitarbeiter von Airbus sollen sich Planungsdokumente der Bundeswehr beschafft haben. Die Rede ist von zwei zukünftigen Vorhaben, unter anderem die Anschaffung eines Kommunikationssystems. Der Verteidigungsausschuss des Bundestags ist aufgeschreckt. Von einem brisanten Fall und einem handfesten Skandal ist die Rede. Alexander Neu, der Obmann der Linksfraktion, wäre nicht überrascht, wenn sich der Verdacht bestätigt. Er beklagt gegenüber dem ARD-Hauptstadtstudio, die Nähe zwischen der Politik, der Bundeswehr und der Wirtschaft sei so eng, da sei der Schritt hin zum Geheimnisverrat nicht mehr groß.
Wir kommen zur Börse. Zunächst der Blick nach New York. Der Dow Jones schloss im Minus und landete bei 27.095 Punkten. Der Technologieindex Nasdaq schloss im Plus und landete bei 7.902 Punkten. Wie es in Frankfurt aussah, Volker Hirt.
The day after. Es war der Tag danach. Die amerikanische Notenbank hat den Leitzins gesenkt um 0,25 Prozentpunkte wie erwartet. Weil alles so absehbar war, gab es auch keine rauschenden Feste auf den Börsenparketts dies und jenseits des Atlantiks. Ein bisschen Party gab es trotzdem. Deutsche und Commerzbank, sie gehörten einst zur Schickeria im DAX-Club. Heute verkommen zu schummerigen Kneipen waren die Sieger des Tages, allerdings auf jämmerlichem Niveau. Die Commerzbank, mittlerweile im MDAX, legte um 3% zu, die Deutsche Bank um 2%. Beide haben in den letzten Jahren zum Teil 90% an Wert verloren und gewinnen nur deshalb, weil wahrscheinlich die minimalen Chancen, Gewinne zu erwirtschaften, nicht noch kleiner werden. Gegenwind gibt's für die Lufthansa. Die Krise am Persischen Golf ist längst nicht überstanden. Der Ölpreis hat seine Kletterpartie zwar abgebrochen, steht dennoch empfindlich über der Marke vor den Angriffen auf die saudischen Produktionsanlagen. Heute wurde Öl sogar wieder teurer. Teurer Treibstoff treibt bei Fluggesellschaften die Margen in den Keller. Daher trennen sich Anleger von der Lufthansa-Aktie, die um fast 3% nachgibt. Der DAX beendet den Parketthandel mit einem Plus von 0,5% bei 12.450 Punkten.
Der Kampf gegen Finanzkriminalität in Europa hat ein neues Gesicht. Die Rumänin Laura Kövesi wird Chefin der geplanten Europäischen Staatsanwaltschaft. Die Botschafter der 22 beteiligten Länder der Europäischen Union haben sich heute mit großer Mehrheit für die ehemalige Chefin der rumänischen Antikorruptionsbehörde ausgesprochen. Das Pikante? Die eigene Regierung in Bukarest hatte zuvor alles versucht, um die 46-Jährige zu verhindern. In der Heimat unter Druck, in Europa wohl gelitten. Unser Brüssel-Korrespondent Peter Kapern berichtet.
Die Weichen sind gestellt. Laura Kodruta-Kövesi wird die erste Chefin der neuen europäischen Staatsanwaltschaft. 17 der 22 am Aufbau der neuen Behörde beteiligten Staaten stimmten beim Treffen der EU-Botschafter in Brüssel für die Berufung der rumänischen Juristin. Sven Giegold, Europaabgeordneter der Grünen.
Frau Kövesi ist hervorragend qualifiziert. Sie hat in Rumänien alles getan, um gegen Korruption vorzugehen. Das ist auch ein Sieg für das Europaparlament, wo die Mehrheit das seit langem wollte und ich freue mich darüber.
Seit Monaten war die Entscheidung über die personelle Besetzung des Postens blockiert. Das Straßburger Parlament hatte sich bereits im Februar mit klarer Mehrheit hinter Laura Kodruta-Kövesi gestellt. Sie leitete jahrelang die rumänische Antikorruptionsbehörde und machte mit ihrem entschlossenen Kampf gegen die Korruption in den Reihen der dort regierenden Sozialdemokraten europaweit auf sich aufmerksam. Insbesondere gegen das Projekt einer Justizreform, die das Ziel hatte, korrumpierte Politiker straffrei davonkommen zu lassen, war die Juristin zu Felde gezogen. 2018 musste sie dann ihren Posten auf Druck der rumänischen Regierung räumen. Als sie kurz danach für den Posten der ersten europäischen Staatsanwältin vorgeschlagen wurde, überzog die Regierung in Bukarest sie mit einer Reihe von Vorwürfen wegen Korruption, Amtsmissbrauch und Falschaussage. Laura Kodruta-Kövesi hat diese Vorwürfe stets als politische Kampagne bezeichnet, die das Ziel habe, ihren Wechsel nach Brüssel zu verhindern. Auch heute beim Treffen der Botschafter versuchte die rumänische Regierung noch einmal, ihre Berufung zu verhindern.
Über Monate hatten die rumänischen Sozialdemokraten und viele europäische Sozialdemokraten alles getan, um Frau Kövesi zu verhindern. Der Rat hat jetzt den Widerstand aufgegeben und das Parlament mit seiner Mehrheit hat sich durchgesetzt.
So Sven Giegold. Nach der heutigen Entscheidung müssen die Mitgliedstaaten und das Parlament der Berufung der Rumänin noch einmal formell zustimmen. Eine reine Routineangelegenheit. Die Europäische Staatsanwaltschaft soll Betrug zu Lasten der EU bekämpfen. Durch Abzweigung von Fördermitteln und Mehrwertsteuerbetrug entsteht der Europäischen Union nach Berechnungen der Kommission ein Schaden von 50 Milliarden Euro jährlich. Trotzdem beteiligen sich nur 22 der 28 Mitgliedstaaten am Projekt der Europäischen Staatsanwaltschaft. Die übrigen Länder machen Bedenken wegen der damit verbundenen Übertragung von Zuständigkeiten nach Brüssel geltend.
Über die erste europäische Staatsanwältin berichtete Peter Kapern. Blick auf Israel. Bei der Regierungsbildung kommt es immer mehr zu einer Kraftprobe. Der angeschlagene Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hatte seinem Rivalen Benny Gantz eine große Koalition angeboten, doch der Ex-Militärchef vom oppositionellen Bündnis Blau-Weiß reagiert mit einer politischen Kampfansage und reklamiert das Amt des Ministerpräsidenten für sich. Er wolle, so der 60-Jährige, heute eine breite, liberale Einheitsregierung anführen. Benny Riemer mit den Details.
Es ist die Eilmeldung in israelischen Medien. Premier Netanyahu geht auf seinen Rivalen Benny Gantz zu. Zwar sind da noch nicht alle Stimmen ausgezählt, aber schon bekannt ist, dass der Ex-Armeechef mit dem Mittebündnis Blau-Weiß seinen Vorsprung nochmal ausbauen konnte, auf 2 Mandate vor dem Likud. In einer Videobotschaft zeigt sich Netanyahu einsichtig. Das Volk erwartet von uns beiden, dass wir Verantwortung zeigen und zusammenarbeiten werden. Daher rufe ich Sie auf, Benny. Lassen Sie uns noch heute treffen, zu jeder Stunde, jederzeit, damit wir den Prozess, den Befehl der Stunde voranbringen. Netanyahu sagt aber noch etwas, ein entscheidendes Detail. Er habe die Vertreter der rechten und religiösen Parteien getroffen und mit ihnen vereinbart, bei den Koalitionsgesprächen gemeinsam aufzutreten als rechtskonservatives Lager. Der Verhandlungsführer sei er selbst, Netanyahu. Wie bestellt bekommt die israelische Bevölkerung kurz danach Bilder aus Jerusalem zu sehen. Netanyahu, Staatspräsident Rivlin und Benny Gantz, händeschüttelnd vor den Fernsehkameras. Der Anlass, ein gemeinsames Gebet am Grab des früheren Präsidenten Shimon Peres. Rivlin, der in Kürze ja entscheiden muss, wem er den Auftrag zur Regierungsbildung gibt, kommentiert Netanyahus Vorstoß dann auch gleich wohlwollend. Ich kann die Stimme des Volkes klar hören, die sich für eine breite und stabile Einheitsregierung ausspricht. Und ich begrüße es, dass Sie, Herr Premierminister, sich dieser Meinung auch angeschlossen haben. Die Verantwortung, dass das gelingt, haben Sie, die gewählten Politiker, besonders die Vorsitzenden der größeren Parteien. Zu diesem Zeitpunkt gibt es aber noch keine Reaktion von Benny Gantz und seinem Bündnis Blau-Weiß. Am Nachmittag dann die mit Spannung erwartete Pressekonferenz. Darin stellt ganz klar, mit Netanyahus Vorbedingungen ist er nicht einverstanden. Diese Verhandlungen werden mit Geduld, Entschlossenheit und dem Festhalten an unseren bekannten Grundsätzen geführt. Um eine Einheitsregierung zu bilden, kann man nicht mit politischen Blöcken oder falschen Tatsachen kommen. Sie sollte mit Aufrichtigkeit und Ernsthaftigkeit angegangen werden. Gantz Stellvertreter Yair Lapid wird noch deutlicher. Er schließt eine gemeinsame Regierung mit rechten oder religiösen Parteien, wie Netanyahu sie will, definitiv aus. Damit stellt er sich auf die Seite von Ex-Verteidigungsminister Lieberman von der Partei Unser Haus Israel. Dafür sind wir in die Wahlen gegangen, um eine liberale Einheitsregierung mit Lieberman, mit dem Likud und weiteren Partnern zu bilden. Eine Regierung, in der sich alle dafür aussprechen, dass es zivile Eheschließungen geben sollte, dass das Laden Straßenschlussgesetz abgeschafft wird und dass öffentliche Verkehrsmittel an Samstagen fahren. Und er fügt noch an, es solle eine Regierung ohne Klageschrift werden und ohne Korruption. Eine Anspielung auf die Vorwürfe gegen Premier Netanyahu, der sich in knapp 2 Wochen eine Anklageanhörung wegen Korruptionsverdachts stellen muss. Für politische Beobachter ein klares Signal. Nicht der Likud, aber die Person Netanyahu wird als künftiger Regierungspartner abgelehnt. Auf die Absage von Benny Gantz und Yair Lapid reagiert Netanyahu indirekt. Bei Twitter schreibt er, er sei überrascht und enttäuscht, dass sich Gantz noch nicht bei ihm gemeldet habe.
Benny Riemer berichtete. Blick auf Japan. 8,5 Jahre ist die Atomkatastrophe von Fukushima bereits her. Nun hat das Bezirksgericht in Tokio 3 frühere Topmanager des verantwortlichen Kraftwerkbetreibers TEPCO in einem Strafprozess freigesprochen. Den Männern war vorgeworfen worden, vorhandene Informationen ignoriert und notwendige Sicherheitsmaßnahmen unterlassen zu haben. Über den jetzigen Richterspruch berichtet aus Tokio Katrin Erdmann.
Mit ernsten Gesichtern, aber ohne Eile, waren sie am Morgen ins Bezirksgericht in Tokio gekommen. Der frühere Chef des Atomkraftbetreibers TEPCO, Katsumata, und 2 seiner Stellvertreter. Die Staatsanwaltschaft hatte auf fahrlässige Tötung in 44 Fällen plädiert und 5 Jahre Haft für jeden gefordert. Die Erwartungen der Kläger waren hoch, hatte doch eine unabhängige Expertengruppe bereits lange vor dem Unglück auf die Gefahr eines Tsunamis vor Fukushima hingewiesen. Doch dann, wenige Stunden später, die Überraschung für die 15.000 Kläger. Die 3 früheren Topmanager von TEPCO kommen frei. Keiko Sasaki war extra aus Fukushima nach Tokio gereist und kann es kaum glauben. Da kommen mir direkt die Tränen. Herr Richter, bitte sagen Sie uns, wie haben Sie diese Entscheidung getroffen, indem Sie was gesehen haben? Wir können Ihre Entscheidung nicht verstehen. Wir können ihr nicht zustimmen. Die Richter konnten bei den 3 heute 79, 73 und 69 Jahre alten Männern nicht erkennen, dass sie die Katastrophe voraussehen und hätten verhindern können. Damit waren sie letztlich der Argumentation der Angeklagten gefolgt, die auf unschuldig plädiert hatten, weil die Katastrophe von Fukushima weder verhindert hätte werden können, noch vorhersehbar gewesen sei. Auch diese Frau aus Namie, einem der am schlimmsten betroffenen Orte in der Region Fukushima, der auch mehr als 8 Jahre nach der Reaktorkatastrophe noch einem Geisterort gleicht, ist bestürzt. Warum haben Sie zu Ihrem eigenen Vorteil keine Maßnahmen ergriffen, während ein Tsunami in der Höhe von 15,8 Metern vorhergesehen war? Ich finde es sehr bedauerlich und ich will wirklich, dass die 3 Männer die strafrechtliche Verantwortung übernehmen. Mit dem Urteil endet ein mehr als 2-jähriger Strafprozess, für den die Klägergruppe bereits im Vorfeld lange hatte kämpfen müssen. 2-mal hatte die Staatsanwaltschaft einen Antrag auf Klage abgelehnt. Erst über ein sehr kompliziertes Verfahren war es letztlich überhaupt zum Prozess gekommen. Das Urteil erschüttert den Glauben vieler in die Unabhängigkeit der Justiz. Wie bei dieser Frau, die nach den 3 Kernschmelzen in Fukushima eine von mehr als 160.000 Menschen war, die umgesiedelt wurde. Das heutige Urteil ist nicht akzeptabel. Wir werden versuchen herauszufinden, was wir tun können, damit Wahrheit und Gerechtigkeit in diesem Land verwirklicht werden können. Bereits im Vorfeld hatten die Vertreter der Klägergruppen angekündigt, im Falle eines Freispruchs in Berufung zu gehen. Bei manchem entlud sich regelrecht die Wut über die Freisprüche. Jetzt reicht's aber. Wir werden zum obersten Gericht gehen und uns widersetzen. Kämpfen wir weiter und bringen wir auf jeden Fall diese korrupte Justiz, diese korrupte Welt in Ordnung. Ich will unseren Kindern eine Welt hinterlassen, auf die ich stolz bin. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace Japan mit ihrem langjährigen Experten Sean Burney reagierte hingegen fast gelassen und wenig überrascht auf den Freispruch. Ein Schuldspruch hätte nicht nur für TEPCO, sondern auch für die japanische Regierung und die hiesige Atomindustrie einen erheblichen Rückschlag bedeutet. Deshalb ist es vielleicht wenig überraschend, dass das Gericht der Beweisführung nicht gefolgt ist. Mehr als 8 Jahre nach dem Unglück würden TEPCO und die japanische Regierung die Erkenntnisse über nukleare Gefahren immer noch herunterspielen, so der Greenpeace-Experte im ARD-Hörfunk.
Enttäuschung über Fukushima-Freisprüche. Katrin Erdmann berichtete. Wir kommen zur Presseschau. Andreas Diehl.
Bluttests auf Fehlbildungen wie Trisomie 21 soll es für Schwangere künftig als Kassenleistung geben. Das ist das beherrschende Thema der Kommentare. Die Neue Osnabrücker Zeitung schreibt, 2,5 Jahre wurde intensiv und erbittert diskutiert, ob einfache Bluttests auf das Down-Syndrom bei Ungeborenen von den Kassen erstattet werden sollten. Das Argument der Gegner, es werde Druck erzeugt, behinderte Kinder abzutreiben. Es kann aber keine Antwort sein, mit Spekulationen über eine Zunahme von Schwangerschaftsabbrüchen Frauen vom medizinischen Fortschritt ausschließen zu wollen. Die Nordwestzeitung aus Oldenburg befürchtet, durch die Entscheidung wird es zu einem Anstieg von Schwangerschaftsabbrüchen kommen, wird es zu einer vorgeburtlichen Auswahl kommen und werden die Rechte von Menschen mit Behinderung verletzt. Die Sächsische Zeitung aus Dresden findet den Entschluss richtig, sieht aber auch Probleme. So fühlen sich viele Frauen schon heute von ihrem Umfeld dazu genötigt, alle erdenklichen Untersuchungen durchführen zu lassen. Wer die Diagnostik ablehnt, muss sich nicht selten dafür rechtfertigen. Und das ist das eigentliche Problem, denn es zeigt, dass Behinderte in unserer Gesellschaft nicht wirklich willkommen sind. Die Rheinpfalz aus Ludwigshafen warnt: Bald wird es weitere Bluttests geben. Immer mehr unerwünschte Eigenschaften werden erkannt und behandelt werden können. Was bedeutet das für Schwangere? Können sie sich solchen Tests in Zukunft überhaupt noch verweigern? Das fundamentale Recht auf Nichtwissen wird immer schwerer zu verteidigen sein. Und die Hessische Niedersächsische Allgemeine aus Kassel sieht es so: Kritiker des Tests befürchten, dass Eltern behinderter Kinder dem Optimierungswahn unserer Zeit erliegen und deshalb unter Druck geraten. Das ist aber ein Problem der Gesellschaft. Dafür kann sie schwangere Frauen nicht in Haftung nehmen. Morgen will das Klimakabinett sein Maßnahmenpaket vorstellen. Das Straubinger Tagblatt überlegt: In den letzten Jahren hat sich in Deutschland die Haltung verfestigt, dass die Politik es richten muss. Sie könnte zum Beispiel durch eine Ausweitung des Handels mit Emissionszertifikaten auf die Sektoren Verkehr und Gebäude dafür sorgen, dass Tanken und Heizen mit fossilen Brennstoffen teurer wird. Die Alternative wäre die konsequente Anwendung des Ordnungsrechts. Doch niemand will in einem Staat leben, der sich nur durch Verbote regelt. Die Heilbronner Stimme geht auch auf die geplanten Fridays for Future-Proteste ein. Es hilft nicht zu lamentieren, dass wir in Deutschland das weltweite Klima nicht alleine retten können. Das ist jedem klar. Aber wenn niemand etwas tut, wird auch nichts besser. Die Jugend ist nicht allein. Es engagieren sich viele, weil sie die Dramatik der Situation erkannt haben. Viel Zeit zur radikalen Umkehr bleibt nicht mehr. Nur wer sich ehrlich mit dieser Tatsache auseinandersetzt, handelt im Interesse der nächsten Generationen, die auch ein Recht darauf haben, auf diesem Planeten ein lebenswertes Leben zu führen.
Andreas Diehl mit den Pressestimmen von morgen. Vielen Dank dafür. Das war's von uns. Das war's mit Das war der Tag. Ich lege Ihnen noch unsere Frühsendung morgen ans Herzen. Mein Kollege Peter Sawicki wird unter anderem Lars Klingbeil interviewen, den SPD-Generalsekretär. Thema: die Resultate des Klimaausschusses. Am Mikrofon dieser Sendung war für Sie Daniel Heinrich. Danke fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch die Nacht.